Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Schönen guten Abend, willkommen zurück bei Fellner Live. Willkommen, sage ich, Peter Westenthaler.
Hallo.
Und Josef Czapp. Hallo. Schönen guten Abend an beide Herren. Es waren wieder bewegte politische Tage, die wir hinter uns haben. Wir starten aber heute mit dem Defizit. Und man hat das Gefühl, jeden Tag, wenn man die Zeitung aufblättert oder den Fernseher einschaltet, kommt da irgendwie eine oder leider derzeit sogar mehrere Milliarden dazu. Es gab einen Hauptausschuss im Parlament diese Woche, wo plötzlich rausgekommen ist, das Defizit ist doppelt so groß wie bisher angenommen. Und wir reden da ja nicht, sage ich mal, von ein paar hunderttausend Euro und leider auch nicht von ein paar Millionen, sondern von Milliarden. Da fragt sich natürlich der gemeine Mensch, wie gibt's das, dass innerhalb weniger Tage auf einmal zig Milliarden an Defizit dazukommen? Was läuft da schief?
Naja, der Finanzminister, der neue, Matterbauer, tut offen und ehrlich, so wie es prophezeit hat, gesagt, was Wichtiges hat, ja, sind einfach mehr Schulden. Und das hat er auch dort gesagt. Und ich finde, das ist einmal ein komplett neuer Stil. Und ich finde auch, dass das auch in Zukunft so sein muss und sein soll, dass man da offen und ehrlich gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern, in dem Fall im Parlament, gegenüber den Abgeordneten, sagt, was da wirklich mit dem Budget los ist. Auf der Straße haben mich Unternehmer angesprochen, die gesagt haben, wenn sie so ein Defizit haben, dass sie innerhalb kurzer Zeit nur verdoppelt auch noch, dann ist ihr Unternehmen zu Ende. Ja, jeder Privatunternehmer schüttelt dann nur den Kopf. So, jetzt muss man die Frage stellen, warum ist das so? Ein bisschen als Nebenbemerkung gesagt, jetzt verstehe ich, warum die ÖVP nicht um den Finanzminister gekämpft hat. Ist mir jetzt mittlerweile irgendwie zu Bewusstsein gekommen. Die werden sich gesagt haben, die Schulden haben wir, die ÖVP, gemacht und auslöffeln sollen die Sozialdemokraten und das gleich als in der Position des Finanzministers. Ein bisschen so einen Verdacht habe ich, aber ich war nicht dabei, ich will da jetzt nichts, will da nicht ungerecht sein. Aber jedenfalls ist das ein Gewinn, dass wir jetzt einen Finanzminister haben, der da offen und ehrlich das sagt. Und da kommen jetzt mehrere Komponenten zusammen. Also die Schuldenmacherei der ÖVP und der ÖVP-Grünregierung, ja, es geht ja alles bis zur Kurzzeit zurück. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass sie angenommen haben, die Wirtschaftsprognosen werden besser sein, es werden mehr Einnahmen in die staatlichen Kassen fließen und auf die Art wird das Budgetdefizit nicht so explodieren. Dazu muss ich sagen, das ist aber kein begabtes Prognosedenken, weil ob ich 6 Milliarden oder 12 Milliarden plötzlich da einbringen muss, damit ich nicht in das berühmte EU-Defizitverfahren hineinschlittere, das ist schon ganz eine andere Dimension, die nicht nur zu erklären ist über fehlerhafte Prognosen, schwache Konjunktur und was sonst immer alle von den Wirtschaftsforschern letztendlich dazu sagen. Ich muss sagen, ich kenne die ÖVP mindestens so gut, wie das du kennst. Ich weiß ganz genau, was jetzt kommen wird. Ja. Die werden sich da also in ihren Bereichen, das ist Wirtschaft, Wirtschaftsstandort, Hartmannsdorfer, die werden sich da verkrümeln. Alle anderen Bereiche, wo die Sozialdemokraten sind, werden sie dann sagen, oje, 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 jetzt müssen wir noch mehr sparen als bisher. Aber bei der Wirtschaft dürfen wir jetzt nicht sparen. Was übrigens richtig ist, bei der Wirtschaft sollte man auch mit Augenmaß agieren. Aber bitte, das, was die ÖVP will, ist völlig klar, ihren Bereich absichern, ihre Klientel versorgen, das kommt dann die Landwirtschaft und alle diese Bereiche. Und alles andere, was sonst noch ist, da wird sich dann die Bildung der Wiederkehrer wundern, ja, weil der braucht ja viel, wenn er nur halbwegs das in den Griff kriegen soll, vor allem was auch diese Deutschkenntnisse betrifft und Reformen im Bildungsbereich und. Ja. So, und was rauskommt ist, und das ist bitter, weil ich ja immer in dieser Sendung dagegen war, dass wir da hineinschlittern in ein EU-Defizitverfahren. Jetzt beginnen schon die Auguren der Wirtschaftsinstitute zu sagen, naja, das ist ja eh nicht so schlimm. Der Finanzminister hat sich als Therapeut für viele, die sich fürchten, dargestellt, aber gesagt, das ist auch kein Beinbruch. Das ist auch okay. Es ist egal, ob man es jetzt als Beinbruch tituliert oder nicht. Es wird dazu führen, dass du für einen nicht unbedeutenden Zeitraum eigentlich von Brüssel ganz schön abhängig bist und berichtspflichtig bist und eine Souveränitätseinschränkung ist. Das hätte man versuchen müssen zu vermeiden. Das ist auch versucht worden mit diesen 6,3 Milliarden, als am Anfang diese schwarz-blauen Verhandlungen waren. Nur, dass das dann explodiert ist und dass offensichtlich damals den Verhandlern nicht die ganze Wahrheit gesagt wurde. Weil irgendwie ist es auch ein Wahrheitsproblem, wenn das plötzlich alles explodiert und man sagt, jetzt kommen 12 Milliarden raus. Nämlich nicht nur, was die Prognosen betrifft, sondern da müssen irgendwo im Keller noch irgendwelche Leichen um und umgegangen sein. Und das wird jetzt der Matterbauer aufdecken.
Aber das ist ja ein wesentlicher Punkt. Man beruft sich jetzt immer auf die Wirtschaftsprognosen und dass die Wirtschaft halt schwächelt und nicht anspringt etc. Aber jetzt muss man auch sagen, ein ordentlicher Betriebswirt, jeder Unternehmer, immer plant konservativ und weiß, es ist vielleicht nicht gescheit, ein Budget so zu planen, dass das hinaufgeschrieben wird automatisch, sondern normalerweise geht man ja vom Worst Case aus. Das ist ja, sag ich mal, das 1x1 der Betriebswirtschaft.
Ja, 100% richtig. Und der Sukkus, der Schluss daraus ist, sie können es einfach nicht. Wir haben eine Laienspieler-Darsteller-Truppe da an der Regierung, einen Art dreifärbigen Ampelzirkus. Türkis-Schwarz, das ist auch, sind die einen, dann die Roten und die Neos. Das ist wie so eine Art Zirkus, aber die letzten Tage eines Zirkus. Ja, da wird jongliert, da gibt es Hütchen- und Taschenspieler, da gibt es Trapezakte, eigentlich ohne Netz. Oder wenn man so will, das Netz unter diesen Regierungstrapezakten ist immer der Steuerzahler. Wir alle, die Bevölkerung, weil die müssen das auffangen, was die im wahrsten Sinne des Wortes politisch verbrechen. Wir leben in einer Zeit der politischen Trickbetrügerei. Und zwar schon vor der Wahl. Da war die ÖVP, die dafür verantwortlich war, dass wir da in dieses Desaster schlittern, die uns noch vor der Nationalratswahl, noch vor dem 29. September Stein und Bein versprochen hat, wir haben alles kein Problem, 3% Defizit. Nach der Wahl ganz andere Zahlen, ein Desaster. Ich frage mich wirklich, warum eigentlich Nehammer, Stocker, und Brunner, die drei Hauptverantwortlichen für dieses Budgetdesaster, so leicht davonkommen. Wieso gibt es nicht die Untersuchung? Politische Untreue ist mittlerweile bewiesen, das kann man vorwerfen, ohne dass es irgendwie gerichtlich geahndet werden kann, weil sie sind mit dem Geld fahrlässig umgegangen. Politisch ist es schon untreu. Die Frage ist es auch rechtliche Untreue und gibt es da niemanden in der Republik, der sich mal hinsetzt und die versucht einmal anzuzeigen, was mit dem Steuergeld passiert ist, damit aufgeklärt wird, jeder Unternehmer, jeder Betrieb in diesem Land würde erstens mit diesen Macherleukes, die die gemacht haben, sofort pleite gehen, wäre sofort weg vom Fenster, hätte massive Schulden zu bedienen, einen Schuldendienst bis zum Gehtnimmer und würde sich vor dem Kadi finden, möglicherweise wegen fahrlässiger Krieger oder alle anderen Straftatsbestände, die es da noch gibt. Es gilt immer die Unschuldsvermutung. Warum klärt das niemand? Warum kommen die so leicht davon? Und warum, das ist die nächste Frage, wären die schon wieder dafür verantwortlich? Sind die schon wieder dafür verantwortlich? Zum Beispiel der Herr Stocker, der als Generalsekretär der ÖVP alles mitgemacht hat. Der ist jetzt Parteiobmann und Bundeskanzler. Und der nächste Vorwurf geht an die SPÖ, die das alles zulässt. Und lieber Josef, es ist nicht so, was du jetzt gesagt hast. Ich habe einen Satz aufgeschrieben, der FPÖ, der neue Finanzminister, der ist jetzt ehrlich. Leider nein. Weil der hat uns vorige Woche auch die Unwahrheit gesagt. Weil die Woche ist schon wieder alles ganz anders. Der setzt sich vorige Woche hin, faselt irgendwas von 6 Milliarden, die zu bedienen sind. Und jetzt wissen wir, seit er dem Parlament Rede und Antwort stehen muss, sind es auf einmal 12 Milliarden. Auch der amtierende Finanzminister, die amtierende Regierung, die amtierende Sozialdemokratie, Babler, Matterbauer, schwindeln die Menschen an. Wir machen einen budgetpolitischen Blindflug im Moment, aufgrund der Unfähigkeit und der Unerfahrenheit der Regierungsmitglieder. Von denen war noch nie einer in einem Betrieb, von denen war noch nie einer in der freien Wildbahn der Privatwirtschaft, von denen hat noch nie einer Unternehmen geleitet. Die mussten noch nie Löhne zahlen, noch nie 13., 14. Gehälter. Die mussten noch nie eine Bilanz machen, in der Praxis ja vielleicht, in der Theorie. Weder der Herr Matterbauer, schon gar nicht der Herr Babler mit seinem verfehlten Schulabschluss und alle anderen, die da verantwortlich sind. Und die SPÖ trägt für mich die Hauptverantwortung, nicht nur, weil sie den Finanzminister stellen, sondern weil sie diesem Treiben der ÖVP kein Ende setzt. Und jetzt kommt dieses EU-Defizitverfahren, was für Österreich eine Katastrophe und das Schlimme, was schon wieder stattfindet, ist, dass die vereinte, eingehängte Medienlandschaft, vor allem der ORF, das Feld bereits aufbearbeitet. Ist ja alles nicht so schlimm. Ach, Defizitverfahren, no, das macht doch nichts. Das ist sogar, jetzt kommen die Ersten um die Ecken, die sagen, es ist sogar besser für uns, ein Defizitverfahren, weil wir da irgendwie länger Schulden zurückzahlen können. Das ist eine Katastrophe. Du weißt das genauso gut wie ich. Österreich in ein Defizitverfahren sehenden Auges zu führen, ist die Abgabe der eigenen Kompetenz, dann sind wir fremdbestimmt, das muss man mal sagen. Dann müssen wir rapportieren an die Europäische Union, an den dortigen Kommissar, dann entscheidet der über einzelne Maßnahmen. Wir sind völlig, was die ÖVP eh schon ist, komplett fremdbestimmt, weil die entscheidet ja nur mehr das, was ihr die EU oder die CDU sagt, dann sind wir das alle. Na, wollen wir das? Wollen wir tatsächlich noch mehr abhängig sein von der Europäischen Union, die dann vielleicht in einem Anfall von Wahnsinn, wie das ja vor ein paar Tagen passiert ist, wie die Frau von der Leyen plötzlich sagt, es müssen auch private Vermögen zur Staatssanierung angezogen werden. Eingriff in dein Gespartes. Das ist ja das Nächste. Die greifen uns ja, die greifen ein auf unser Gespartes, nicht über Steuern und Abgaben, sondern du musst dann abliefern einen Prozentsatz dafür, dass du die Finanzen finanzierst, die vorher, und jetzt kommt's, für Rüstung ausgeschmissen werden, 800 Milliarden, oder für Geldgeschenke an die Ukraine und an ein Terrorregime in Syrien, so wie das unsere Regierung so gern macht jede Woche. Mittlerweile 50 Millionen Euro Steuergeld, hart erarbeitetes Steuergeld, nach Syrien geschickt. Ich weiß gar nicht, wie das Geld dort ankommt. Gibt es da ein Schwarzgeldkonto, fährt dort einer hin, der schwer bewaffnet ist. Wie kommt das überhaupt nach Syrien? Was ich sagen will ist, das sind Geisterfahrer, politische Geisterfahrer, die da unterwegs sind, die uns in ein Debakel führen. Und daher gibt es ja nur eine Lösung. So rasch wie möglich Neuwahlen, dass andere Menschen ans Ruder kommen und dass diese Loser und diese Versager endlich von den Regierungssesseln wegkommen, die nur dazu die größte und teuerste Regierung gebildet haben, die wir jemals gehabt haben. Also, ich bin fassungslos. Nächste Woche werden wir dann haben 20 Milliarden, dann werden es 40 Milliarden. Wo hört denn das auf? Das ist ein Fass ohne Boden. Und der Steuerzahler, jetzt einmal die Pensionisten, alle Pensionisten dürfen becken, denen kürzt man die Pensionen. Die Pendler müssen es zahlen. Die alle in Österreich arbeitenden Menschen müssen zahlen. Wo kommen wir denn da hin? Also ich bin wirklich empört und fassungslos über so viel Unfähigkeit und wirtschaftliches Unverständnis in der Regierung.
Ich möchte einmal kurz eine Botschaft loswerden an diejenigen, die mir dann wieder Mails schicken, warum ich da nicht den Peter Westenthaler bei manchen Vorwürfen,
na, viel
Kritikpunkten an die Gurgel springe.
Stimmt alles, was ich gesagt habe.
Es gibt Teile dessen, was er sagt, bin ich seiner Meinung. Ich nehme an, umgekehrt ist es genauso.
Natürlich.
Und bei manchen Dingen halt nicht. Ja, und ich suche mir aus, in erster Linie positiv, wo ich meine Kritik anzubringen habe. Und jeder ist verantwortlich für das, was er sagt. Und nur das, falls er wieder an einem Mailapparat sitzt und sagt, was weiß ich, was einem da alles nicht gefällt.
Du brauchst nur die Realität analysieren.
Nein, die Realität ist folgende.
So, wie ich gesagt habe.
Wenn der Matterbau, und den kenne ich seit langer, langer Zeit, und aus vielen Referaten, und der war in einem Arbeitskreis in der Zukunftswerkstätte. Ja, und wirklich war es ein seriöser, ehrlicher
Wissenschaftler
und Experte. Na Moment, der ist in erster Linie mal Experte und dann Politiker.
Das haben wir auch ganz. Du hast die Experten hinten
so
nochmal bei Corona gesehen.
Sie, übrigens sagen die Mail, du sollst mir dort unterbrechen.
Oh ja. Aber Experte ist kein guter Name.
Der unterbricht
mich. Ich weiß es nicht.
Es kommt aus ihm halt heraus. Wir Sizilianer.
Wir sind ja nicht in der Kirche.
Ich bin ja deiner Meinung, bin ich schon dabei. Ja. So, und ich sage da was, ich muss mir langsam die Frage stellen, was ist in dem Finanzministerium los? Wer hätte der Matterbauer das schon alles früher gewusst, hätte es früher gesagt, der ist ja frisch und da drinnen, hat nichts an den Schulden zu verantworten. Das ist ja, die das verantworten, wie der Herr Brunner, sitzt jetzt belohnt, ja, mit einem, ich weiß was, für einen super Job, als EU-Kommissar in Brüssel, das muss man sich mal vorstellen. Ja. Der Nehammer, der ist jetzt einmal untergetaucht, weil der wird dann irgendwann im schwarzen Postenreich irgendwie eine verantwortungsvolle Position kriegen. Wahrscheinlich wird er nicht schlechter gestellt sein. So, und jetzt bleibt über der Stocker. Das ist der Mann für alle Jahreszeiten. Der hat alles. Der war überall dabei, der weiß alles, hat alles gemacht. Und zur Belohnung, weil er alles macht, oder besser gesagt, damit er es für sich behält, was er alles weiß und was er macht, ist er jetzt überhaupt gleich der Kanzler und ist er jetzt überhaupt gleich der Parteivorsitzende, wahrscheinlich dann beim nächsten Parteitag in der ÖVP. Das muss man mal alles mit berücksichtigen, wenn man das sieht. Und gegen was ich mir auf alle Fälle wehre, ist, die Sozialdemokraten sind überhaupt nicht verantwortlich für diesen ganzen Trara da, ja, sondern die haben sich aus einer gewissen Verantwortlichkeit gegenüber dem Staat, den Bürgern, den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern zur Verfügung gestellt, Möglichkeit, um mitzuwirken, dass man das von der ÖVP, primär von der ÖVP, verursachte Schuldenchaos mithilft zu sanieren.
Aber vielleicht noch zum Defizitverfahren. Ist das Defizitverfahren noch abzuwenden, Ihrer Meinung nach, wenn da jetzt Woche für Woche neue Milliarden aufstehen? Weil da gibt es ja anscheinend schon Töne. Und der Finanzminister selber, er hat es jetzt nicht so direkt gesagt, aber man kann ein bisschen zwischen den Zeilen sehen, sieht das ja anscheinend mittlerweile durchaus auch als Option.
Na, das ist, ich glaube, die haben die Wahl gar nicht. Weil wenn ich mich jetzt hersetze und ich muss statt 6, 12 Milliarden einsparen, ja, na, da wird es abspülen in der Republik, wo dann überall eingespart werden muss. Wenn man das nicht macht und man kommt ins Defizitverfahren, dann ist es in einem gewissen Sinn natürlich etwas milder in dem Vorgang, aber abhängiger. Ich meine, ich brauche das nicht, dass mir einer aus Brüssel über die Schulter schaut, wie wir uns da die Gestionen machen oder wie die Republik da agiert oder wie die Finanzen sind. Also da habe ich eine grundsätzliche Abneigung dazu. Aber es beginnt jetzt in den Medien und manche Wirtschaftsforscher sagen, ja, gehen wir einfach ins Defizitverfahren. Das ist ja echt lustig.
Das ist eine Verzweiflung.
Ja, aber das kannst du ja gar nicht mehr steuern. Bei einer Verdoppelung des Defizits kommst du letztlich. Und jetzt kommt noch
aber
was dazu.
Aber kann man nicht mehr steuern, das heißt, Sie glauben, es läuft darauf hinaus.
Ja, das glaube ich sehr wohl. Aber da kommt jetzt noch was dazu, das ist überhaupt das Allerbeste. Die sagen, wir müssen bei den Ressorts einsparen. Die sollen einmal bei der TANA im Verteidigungsministerium anfangen, da nicht irgendwie Milliarden rauszuhauen, angefangen von diesem komischen Sky-Shield bis hin zu den Eurofighter, die unzählige Milliarden kosten. Sondern die sollen sich mal Gedanken machen, wie kann ich ein schlagkräftiges, modernes Heer haben, das imstande ist, die Aufgaben, die aus dem Gesetz, dass wir ein neutrales Land sind, mit allen zu Gebote stehenden Mitteln, diese Aufgaben auch erfüllen. Da gehört im Cyberbereich, da gehört die Luftraumüberwachung, da gehören Drohnen. Da gibt es sehr viele Dinge, die da ganz wichtig sind. Aber ich brauche keine Kriegsvorbereitung und ich wäre auf gar keinen Fall dafür, dass wir da irgendwo beitreten oder fremde Truppen in Österreich herumlaufen, sondern dass man das natürlich schon macht. Ja. So, und da brauche ich aber jemanden dort sitzen, der das begreift und das auch verantwortungsvoll mit den Mitteln, die ihm zur Verfügung stehen, das auch versucht dort umzusetzen. Ja, da wird es Diskussionen geben. Müssen dazu. Die in Brüssel, die von der Leyen, die ist ja das Beste mit ihren 800 Milliarden für die Rüstungsindustrie, damit sie glaubt, vielleicht, dass man den Krieg dann noch einmal verlängert um 10, 20 Jahre. Ja. Ich meine, das ist doch unfassbar, was sie da abspielt. Und da würde ich meinen, da hätten mehrere Länder dagegen sein.
Ich kann
sein,
dir das nicht ersparen, lieber Josef. So leicht kommt man die Sozialdemokratie da nicht weg. Vor allem seit sie die Verantwortung in der Regierung fürs Finanzressort. So leicht kann man sie das nicht machen. Dass Sozialdemokraten nicht rechnen können, haben wir vielerorts gesehen. Parteitag, Excel-Tabelle, wissen wir. Dass sie in Wien nicht rechnen können, seit gestern übrigens, weil du das immer bezweifelt hast, offiziell bestätigt, dass das neue Defizit in Wien für die Stadt Wien zwischen 3,5 und 4 Milliarden sein wird. Rekorddefizit wird nur erst bekannt gegeben nach der Wiener Wahl, logisch. Genauso wie die Neuverschuldung in Wien, die neue Gesamtverschuldung von 13 Milliarden, wird erst nach der Wahl bekannt gegeben. Übrigens auch die Budgetrede, die Schlaucheln, Herr Matterbauer und Co., erst nach der Wiener Wahl, am 13. Mai, wo die neuen Grauslichkeiten gegen alle Menschen dieses Landes bekannt werden, nur nicht vor der Wiener Wahl. Aber, Josef, du weißt schon, dass vor 10 Tagen ungefähr die neue Regierung, der neue Finanzminister, ein Budgetpaket vorgelegt hat, wo er garantiert hat, dass das Defizit bei 3% liegen wird. Also kein EU-Defizitverfahren notwendig ist, weil 3% ist diese Grenze. Und ich muss aber sagen, ich halte vieles in der Europäischen Union für einen Schwachsinn. Das halte ich für richtig. Dass man da strenge Regeln einzieht, dass sich nicht die Länder auf Kosten nämlich der Staatsbürger verschulden. Das halte ich für völlig richtig, dass eine vernünftige Grenze eingezogen wird. Und weißt du, wie lange dieses Paket gehalten hat? Auch Wochen. Weil seit dieser Woche ist bekannt, dass selbst das, was der Finanzminister Matterbauer, der neue Finanzminister, die SPÖ ausgerechnet hat, schon nicht hält und das mit 3% nichts zu tun hat, sondern zwischen 3,8 und 4,2% am Ende zu liegen kommt. Eine Woche hat das gehalten. Eine Woche und nicht länger. Nach einer Woche Schall und Rauch. Und erst danach, nach dieser Berechnung wurde bekannt, Moment einmal, es fehlen noch einmal 6 Milliarden. Das heißt, diese 3,8 bis 4,2 sind ja auch schon wieder Schall und Rauch. Wir sind ja da auch schon wieder drüber. Es ist ein Debakel sondergleichen und nicht böse sein, wenn ich als Finanzminister, in dem Fall sogar kommunistischer Finanzminister, nicht weiß, wie die Zahlen sind. Wenn ich nicht einmal ein Budget berechnen kann, als Vorschau, einem Parlament vorlegen kann, das halt nämlich mehr als eine Woche. Ein Budget sollte eigentlich ein Jahr oder zwei halten. Nein, nach einer Woche Schall und Rauch. Und daher kann man das nicht so einfach machen. Die Sozialdemokratie ist zwar nicht verantwortlich für das Debakel, das uns Schwarz und Grün beschert hat, aber sie duldet jetzt, und das ist der Vorwurf, sie duldet das Weiterwursteln. Sie stemmt sich nicht gegen den weiteren Kurs der Verschuldung. Und am Ende, das ist Milchmädchenrechnung, am Ende musst du Schulden bezahlen. Die sind nicht weg, auch nicht mit einem Defizitverfahren. Du musst sie bezahlen. Du musst Schulden immer bezahlen. Und das kann uns wirtschaftlich, aber auch jeden Einzelnen in dem Land insofern das Genick brechen, weil wir es einfach nicht leisten können. Und da tragt die Sozialdemokratie mit dem Finanzminister den Babler nicht mehr aus, der kann sowieso nichts. Also der weiß auch gar nicht, was ein Finanzminister überhaupt ist. Der hat überhaupt keine Ahnung, was ein Budget ist, das wissen wir. Der weiß von nichts. Aber beim Finanzminister denke ich mir, der muss ja das geworden sein, weil er irgendwas weiß. Offenbar scheitert er auch an der Budgeterstellung. Und vielleicht sitzen wir nächsten Mittwoch da und das Budgetdefizit ist schon wieder größer.
Was du vergisst, die 6,3, die kommen nur aus dem schwarz-blauen Gespräch.
Nein, zum Teil.
Das vergisst er. Und er hat die 6,3.
Die waren ja richtig.
Die 6,3 Milliarden, ja, wir hätten auch sagen können, wieso haben die schwarz-blauen Gespräche, inklusive die berühmte Erhöhung der Krankenversicherung.
Also die war da nicht drinnen.
Aber sie war jedenfalls
Teil der Gespräche. Die Freiheitliche, wo sie darauf Wert legen, war nicht
Gespräche
dafür.
War es schon.
Aber wir haben ein Defizitverfahren verhindert.
Verhindert ist gut. Aber offensichtlich haben sie sich hingesetzt, haben gesagt, wie verhindere ich ein Defizitverfahren, und haben sich nicht um irgendwelche Wirtschaftsprognosen gekümmert, haben nicht im Finanzministerium nicht nachgefragt, sagst, gibt es da noch Leichen im Keller? Und dann hat, in der Tat, der Matterbauer, der da frisch reingekommen ist, nach einer Woche war er Finanzminister, hat gesagt, na gut, das hat die schwarz-blauen Gespräche haben jetzt einmal 6,3 Milliarden ergeben. Und dann ist plötzlich aus dem Finanzministerium rausgekommen, Moment, es sind ja doch mehr Schulden. Und dann kommen die Prognosen, sie sind ja doch anders. Und da wäre ich mir dagegen, dass man das dem Matterbauer umhängt.
Das muss der Finanzminister in den Büchern lesen. Das muss der doch wissen.
Du musst in einem
Ministerium. Das weiß doch jeder Buchhalter,
ein
Unternehmer, was wie sich die Zahlen entwickeln.
Peter, du bist leider auch davon abhängig, was dir vorgelegt wird, und du bist davon abhängig, wie das im Finanzministerium abläuft und ob du wirklich alles am Tisch hast. Und wenn das so ist, und anscheinend war das offensichtlich nicht so, und wenn du halt nicht dort bist, kannst du nicht durch alle Abteilungen rasen mit einem Röntgengerät und jeden da fragen, was wirklich los ist. Jedenfalls, was ich schätze, ist, er hat sich hingesetzt, hat dem Hauptausschuss gesagt, was ist wirklich los, nachdem er eingehend Zeit gehabt hat, sich da mit den Daten und Fakten des Finanzministeriums auseinanderzusetzen.
Gut, machen wir eine ganz kurze Werbepause. Erstes Thema war ein bisschen ausführlicher, aber war, glaube ich, auch notwendig, weil es einfach ein sehr ausführliches Thema auch ist. Wir kommen gleich zurück und dann sprechen wir über das zweite große Thema dieser Woche, und zwar das Urteil gegen Karl-Heinz Grasser, das gestern vom OGH gefällt wurde. Ist das gerecht und was für Probleme und Herausforderungen zeigt das auch in unserem Justizsystem auf? Gleich mehr dazu nach einer ganz kurzen Werbepause.
Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Schönen guten Abend, willkommen zurück bei Fellner live. Willkommen Josef Czapp, willkommen Peter Westenthaler. Nach dem EU-Defizitverfahren schauen wir zum gestrigen Urteil gegen Karl-Heinz Grasser. Ursprünglich ist er zu 8 Jahren Haft verurteilt worden. Gestern wurde dieses Urteil zwar herabgesetzt auf 4 Jahre Haft, dennoch sagen viele Beobachter ein sehr hartes Urteil, insbesondere angesichts dessen, dass dieses Verfahren insgesamt 16 Jahre lang gedauert hat. Eigentlich unvorstellbar. 16 Jahre lang ist Karl-Heinz Grasser teilweise vor Gericht gestanden, teilweise musste er sich mit diesem Verfahren sozusagen rumschlagen. Was sagt denn das, was da passiert ist, auch über unser Justizsystem aus?
Dass wir seit gestern das Gespött, ich will nicht sagen weltweit, weil Österreich ist nicht so groß, aber in Europa das Gespött der Öffentlichkeit sind. Das hat sowas überhaupt noch nie gegeben. Es gibt nicht einmal in Bananenrepubliken, dass Verfahren so lange dauern und dann auch einen solchen Ausgang haben. Also wenn du ein Verfahren hast, das zwischen 16 und 20 Jahre, je nachdem, wann du zu rechnen beginnst, vom ersten Ermittlungsschritt oder auch dann erst vom Prozess, aber zwischen 16 und 20 Jahren hast und dann noch ein Urteil kriegst von 4 Jahren unbedingt basierend, und das muss man mit klipp und klar sagen, das wissen ja die meisten nicht, das kann man sich anschauen, das kann man alles lesen, ist alles abrufbar, basierend auf einem reinen Indizienprozess ohne einen einzigen Beweis. Karl-Heinz Grasser wurde von keinem Gericht in diesem Land, weder von der ersten noch von der letzten Instanz, einer Straftat mit Beweisen überführt, sondern das sind Bewertung einer Einzelrichterin, die politische Schlagseite hat, wie wir wissen, die wir alle kennen, wie die tickt, wie ihr Mann tickt. Übrigens auch das, in keinem anderen Land wäre das möglich. Es steht im Gesetz drinnen, es genügt der Anschein einer Befangenheit. Du musst gar nicht die Befangenheit nachweisen, sondern nur der Anschein. Und jetzt kann man keiner erklären, dass ein Richter, der öffentlich gegen den Angeklagten mieserste politische Post veröffentlicht, dafür disziplinarrechtlich verurteilt worden ist und der zufälligerweise der Ehemann der Richterin ist, die den Karl-Heinz Grasser verknackt hat, dass sie dann nicht befangen ist. Das hält in keinem anderen Land. Und ich bin davon überzeugt, dass das die Hebelwirkung sein wird beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Denn eine Befangenheit wird in allen anderen Ländern außer Österreich völlig anders gehandhabt. Man muss ja, das wissen ja die nächsten Menschen, wer entscheidet überhaupt in Österreich, ob ein Richter befangen ist oder nicht? Da gibt es keinen Senat, kein Gremium, da gibt es überhaupt niemanden, sondern der Richter entscheidet es. Der Richter allein entscheidet, ob er geht mit sich in Konklave und überlegt, bin ich da jetzt befangen oder nicht, wenn ein Antrag kommt. Und in 100% der Fälle sagt er, nein, ich bin nicht befangen, wenn schon ein Verfahren läuft. Muss man vielen Richtern zugute halten, dass sie bereits Vorverfahren, wenn sie ein Verfahren bekommen und sie kennen zum Beispiel den Angeklagten, oder sie sind anders, so wie die Richterin in der ersten Instanz involviert, das Verfahren gar nicht annehmen. Die Richterin hätte dieses Verfahren überhaupt nie bekommen dürfen. Das war der entscheidende Fehler. Dann hätte es auch nicht diese Verfahren gegeben. Aber der Richter allein entscheidet über seine Befangenheit. Wenn der sagt, ich bin nicht befangen, dann geht es weiter. Hol oder roh, die Waldfee. Niemand kontrolliert das, niemand überprüft das. Bin mir sicher, dass das beim Europäischen Menschenrechtsgerichtshof nicht nur Gehör finden wird, sondern dass das zumindest gerügt wird. Ob es dann dazu ausreicht, das Verfahren neu aufzurollen, wird man sehen. Aber das ist ein Hebel. Für mich ist es ein krasses Fehlurteil damit. Ich bin der Meinung, dass das so nicht passieren darf in diesem Land. Eines Rechtsstaates unwürdig. Und ich habe seit gestern mit vielen Juristen gesprochen, mit Rechtsanwälten, mit Staatsanwälten, auch mit Richtern, die alle eigentlich die Hände über den Kopf schlagen und sagen, wie weit sind wir in Österreich gekommen, dass nach so einer langen Verfahrenszeit dann auch noch und ohne jeglichen Beweis jemand für 4 Jahre unbedingt eingesperrt wird. Ich bin trauriger, weil ich habe eigentlich geglaubt, dass das anders ausgeht. Ich bin auch emotional bewegt, weil das, sage ich jetzt ganz offen, jedem passieren kann. Es kann jedem passieren. Es ist keine Exklusivität, die da jetzt Grasser, Maischberger und Co. haben, sondern es muss sich jedem im Klaren sein, dass dieser Rechtsstaat so agiert, wie er agiert. Und da kann man nicht genug davor warnen. Es gibt 90% alle, die in der Justiz arbeiten, ob das Richter, Staatsanwälte sind, machen einen tollen Job. Unabhängig, objektiv. Und wenn du da Pech hast, bist du aber bei den anderen 10%. Und das ist dem Herrn Grasser und dem Herrn Maischberger mit dieser Richterin passiert. Letzter Satz. Wieso überprüft denn keiner und wieso ist das überhaupt möglich, dass genau diese Richterin erst vor relativ kurzer Zeit plötzlich einen Jobwechsel gemacht hat? Sie ist jetzt nicht mehr Richterin, sie hat gewechselt in die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, in die Anklagebehörde, die nicht nur Karl-Heinz Grasser und andere angeklagt haben und sie das Verfahren geführt hat, sondern wo bekannt ist, das ist eigentlich öffentlich bekannt, keine Neuigkeit, dass ihr Stiefsohn, wegen schweren gewerbsmäßigen Betruges, es gilt die Unschuldsvermutung, von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft soeben gerade seit Monaten, ich glaube sogar seit Jahren, verfolgt wird, ein Ermittlungsverfahren. Ich weiß nicht, wie das der Stand dieses Ermittlungsverfahrens ist. Es ist jedenfalls noch nicht fertig. Es ist noch nicht entschieden, kommt eine Anklage oder nicht. Und zufälligerweise wechselt jetzt die Stiefmama als von der Richterschaft genau in diese Behörde, wo das entschieden wird. Wenn dieses Land sich diesen Fall nicht ganz genau anschaut und sich ganz genau anschaut, was passiert jetzt damit und wenn es keine übergeordnete Behörde gibt, zum Beispiel Justizministerium, die sich genau diesen Fall besonders ansieht, nämlich das ist die Gefahr, dass dort ein Verfahren vielleicht abgedreht werden soll. Es gilt immer die Unschuldsvermutung. Aber wie dieses Verfahren dort weitergeführt wird, das muss man sich anschauen. Denn wie kann es sein, dass ohne Abkühlphase Richter zu Staatsanwälten werden und Staatsanwälte zu Richter? Krasser Verfahren, auch das ein typisches Beispiel. Da ist ein Staatsanwalt, der früher im Staatsanwalt war, innerhalb kürzester Zeit Richter geworden und entscheidet, hat jetzt entschieden in erster Instanz nur gegen den Herrn Grasser wegen der falschen Zeugenaussage.
Kurz.
Entschuldigung, gegen den Herrn Kurz wegen falscher Zeugenaussage. Ist auch merkwürdig. Im Übrigen glaube ich nicht, dass das hält, weil das wird der OLG heben. Aber wir haben Ereignisse in unserer Justiz, die uns allen fürchten lassen muss, dass es da nicht mit rechten Dingen zugeht. Und das muss, ich hoffe da sehr, an die neue Justizministerin. Das ist eine große Hoffnung, dass sie die da drüber traut und sich diese Ereignisse, um es vorsichtig zu formulieren, genauer anschaut.
Das wird sie sicher machen.
Unabhängig davon, wie man zu Karl-Heinz Grasser politisch steht, und Sie haben ja immer sehr auch kritisch politisch, sind Sie ihm gegenübergestanden, und muss man nicht sagen, das ist ein Wahnsinn, was da in diesen 16 Jahren passiert ist. Da ist eine Existenz, ein Mensch, immer noch Familienvater, Ehemann zerstört worden.
Also ich habe mir das jetzt sehr genau angeschaut. Auch die ganzen Kommentare der Rechtsexperten, Rechtsanwälte, Staatsanwälte bis hin zu dem Vorsitzenden vom Obersten Gerichtshof im Fernsehen. Und ich würde nur vor einem warnen, dass man eine zeitliche Begrenzung macht. Weil da hat es ein paar gegeben, die gesagt haben, boah, 16 Jahre lang, wie ist das möglich? Was ist nach 10 Jahren, wenn nach 10 Jahren da nicht eine Grenze ist? Und dann ist es automatisch, ist es zurückzulegen und eine Art Freispruch. Naja, die 16 Jahre haben schon einen Grund. Wenn ich Geld habe und wenn ich einen Verteidiger bezahlen kann für alle seine Strategien, die er dann entwickelt, dann kann das schon sein, dass manche Verfahren sehr, sehr, sehr lange dauern. Das ist die eine Seite. Die andere Seite natürlich die Justiz. Ja, die Justiz, die sozusagen da irgendwie auch mitwirkt, dass dieses Verfahren so lange dauert. Dieses lange Verfahren hat ihm aber jetzt genutzt, weil dadurch wurde die aus den 8 Jahren 4 Jahre. Real wird er wahrscheinlich 2 Jahre, inklusive dann, dass dann noch die Fußfessel kommt und so. Aber es ist natürlich eine prinzipielle Frage, wie man mit jemandem umgeht, beispielsweise auch in so einem Verfahren, der so bekannt ist, prominent ist. Da gibt es immer dann zwei Varianten. Die eine ist, schaut da besonders, dass du prominent bist, und die andere ist, es nutzt dir vielleicht, dass du prominent bist.
Es kommt darauf an, welcher Partei du bist.
Das kommt darauf an, welche Causa es geht. Da ist es gegangen um Untreue, da ist es anscheinend gegangen um Geschenkannahme oder was auch immer. Ja. Also ich bin da vorsichtig, ich schließe mich nicht an, dass ich mich da jetzt hersetze und da über die Justiz und über die ganzen Akteure drüber fahre. Ich habe gelernt, ich habe zu akzeptieren, wenn ein Urteil gefällt wird, wird es gefällt. Wenn alle Rechtsmittel ausgeschöpft sind, sind sie ausgeschöpft. Also da bin ich ganz vorsichtig. Ja. Und damit also nicht an die Seite stellen, die sagt, na, das ist natürlich ein Fehlurteil und so weiter. Das wird vielleicht in Straßburg eh nur vom Verfahren her, und ob es da Mängel gibt und ob es da wirklich diesen Vorwurf gibt, dass da eine Befangenheit war und dass das eine Rolle gespielt hat. Ja, das ist, ich glaube, sogar gut, dass das nach Straßburg geht, und dort wird es zu klären sein. Und ich würde das, und mehr würde ich dazu gar nicht sagen. Und wir haben mich kritisch mit ihm auseinandergesetzt, absolut. Ja. Was er sonst macht, ist nicht mein Kaffee. Also ich habe da ein korrektes, distanziertes Verhältnis. Aber er ist ein Bürger, der genauso behandelt werden muss wie alle anderen Bürger auch.
Und das ist ja die Frage, ist er genauso behandelt worden oder war es ein politisches Urteil, das da gefällt wurde?
Ich bin halt da anderer Meinung, und eigentlich ist der Josef Czap in vielen Punkten ja oft, sagt er hier ganz klare Aussagen, warum soll man nicht, also ich bin überhaupt dagegen zu sagen, ein Urteil darf man nicht kritisieren. Selbstverständlich muss man Urteil, auch die Justiz darf man kritisieren. Wir sind in einer Demokratie, und wenn man es mit Meinungsfreiheit und Medienfreiheit und Analyse, freie Analyse ernst nimmt, kann man alles kritisieren. Und daher nehme ich mir heraus, das ist meine persönliche Meinung, ich glaube, ich habe ein recht gutes Wissen, ich habe das Verfahren verfolgt, ich habe fast alle Akten, die zumindest öffentlich einsichtig waren, Anklage etc. durchgelesen und auch die Urteile, weil es mich einfach interessiert hat, wie jemand, der in Wahrheit keine Schuld hat und bleibt dabei, so verurteilt werden kann. Und um nur noch einen Satz zum Verfahren selber zu sagen, und das ja, das traue ich mir zu, das mute ich mir zu, das maße ich mir meinetwegen so an, aber deswegen sage ich es auch, weil ich davon fest überzeugt bin, dass die Verurteilung ungerecht ist. Es gibt im gesamten Verfahren keinen einzigen schlüssigen Beweis, dass Karl-Heinz Grasser tatsächlich diese Provision, dieses Geld bekommen hat, dass es einen Geldfluss gegeben hat an ihn und dass er sich bereichert hat. Diesen Beweis gibt es nicht. Er ist nicht erbracht worden. Es gibt keine Zeugenaussagen in diesen Richtungen. Es gibt keine Bankbelege. Es gibt keine Einzelheiten, die dafür sprechen. Er ist verurteilt worden aufgrund der Beweiswürdigung einer einzelnen Richterin. Das ist das Urteil. Und das mit Verlaub 8 Jahre. Als jemand, der bisher ein unbescholtenes Leben geführt hat und wo die Höchststrafe 10 Jahre war. Also ich muss sagen, und schon langsam habe ich den Eindruck, dieses Strafausmaß ist von dieser Richterin in der ersten Instanz wohlweislich so gewählt worden, weil sie genau weiß, dass der OGH dann das eigentlich das nur halbieren maximal kann und dass er zumindest 4 Jahre kriegt. Ganz übel. Dem Grasser ist ganz übel mitgespielt worden. Man kann zum Karl-Heinz Grasser stehen, wie man will. Er hat polarisiert, immer ja. Ich habe mit ihm nie Probleme gehabt. Im Gegenteil, ich habe seine politische Arbeit sehr geschätzt. Der einzige Finanzminister in den letzten 20 Jahren, der ein Nulldefizit zusammengebracht hat. Auch das ist gut für das Land. Heute träumt man davon, dass sowas kommen würde. Er hat viel Gutes gemacht. Aber wie ihm da übel mitgespielt worden ist, und übrigens auch den Walter Maischberger, weil auch dem, wie da Politik und Justiz ineinandergreifen. Und noch was, wenn man sich jetzt das Urteil des OGH ansieht, das ist ja für mich die Bombe in Wahrheit. Oder beziehungsweise etwas, was es so auch noch nie gegeben hat, dass der OGH in seiner Urteilsbegründung feststellt, dass die Vorgangsweise gegen Karl-Heinz Grasser menschenrechtswidrig ist. Das steht im Urteil. Ich hoffe, es steht drin, weil mündlich ist es gesagt worden. Ich gehe davon aus, dass das, was mündlich begründet worden ist, dann auch im Urteil. Das heißt, der OGH stellt fest, das ist eine Feststellung, die hohes Gewicht hat, da sind Menschenrechtsverletzungen begangen worden. Und jetzt frage ich mich, wenn das so ist und der OGH das feststellt, warum verurteilt er dann den Karl-Heinz Grasser und spricht ihm nicht frei? Wenn es Menschenrechtsverletzungen gegeben hat, na, dann ist das eigentlich einer der wichtigsten Gründe für eine Nichtigkeit und daher hätte das Urteil eigentlich anders ausgehen müssen. Das steht, jetzt bin ich gespannt, wie das dann schriftlich drinsteht, aber wir haben es ja alle, wir haben es alle berichtet bekommen. Es gibt, glaube ich, 100 Zeugen, die da drin gesessen sind im Publikum, die das gehört haben. Das heißt, die Menschenrechtsverletzungen wurden objektiv festgestellt. Das ist hochinteressant, muss man wirklich sagen. Und noch ein letzter Satz zu dem langen Verfahren, das darf nicht passieren. Eine Selbstverständlichkeit der Obergrenze. Das ist selbstverständlich. Josef, weißt du, was das längste war beim Verfahren? War die Urteilsausfertigung der ersten Instanz. Normalerweise hat ein Richter für eine Urteilsausfertigung ein paar Wochen Zeit, ja, 4 bis 6, vielleicht 8 Wochen, 13 Monate, bis überhaupt das Urteil am Tisch gelegen ist, hat das gedauert. Also man hat ja gesehen, wie sie die Richterin geblockt hat, dass sie überhaupt das Urteil zusammenbringt. 13 Monate hat das gedauert. Das darf doch nicht passieren, das ist doch aberwitzig. Und daher muss es eine, wie in anderen Ländern es auch gibt, in Italien, es gibt verschiedene Länder, wo es so eine Frist gibt, dann muss halt eine kluge Staatsanwaltschaft und nicht eine, die auf politische Rache aus ist, so wie das beim Grasser der Fall war, sondern eine kluge Staatsanwaltschaft, muss dann halt, das hat übrigens der OGH-Präsident gestern ausgeführt, dann muss er halt die Anklagen portionieren, ja. Dann kann ich halt nicht, dann muss ich halt nicht eine Reibersgeschichte schreiben, so wie das die Staatsanwaltschaft beim Grasser gemacht hat. Das ist halt wohl eine Reibersgeschichte, die so nie stattgefunden hat, muss man einmal. Da sind ja viele Punkte widerlegt worden, die Staatsanwaltschaft dort vorgebracht hat. Dann muss ich halt hergehen und wenn das mehrere Fakten sind, einzelne Fakten abschließen, anklagen oder einstellen. Das ist das Vernünftigste. Da brauche ich keine 16 Jahre. Das kann ich in 1, 2 oder 3 Jahren erklären. Das heißt, es muss eine Verfahrensobergrenze geben, damit keine Menschenrechtsverletzungen
entstehen. Ich bitte, muss man nicht auch sagen, es muss insofern schon eine Verfahrensobergrenze geben, weil ein normaler Mensch sich das ja gar nicht leisten kann. Jetzt muss man sagen, der Karl-Heinz Grasser hat das Pech oder Glück, kann man so sagen, dass der aufgrund seiner familiären Beziehungen sich diesen ewig langen Prozess leisten konnte. Aber ein durchschnittlicher Mensch kann sich ja 16 Jahre Verfahren mit Anwaltskosten und allem drum und
genau dran.
Das ist ja unfinanzierbar.
Genau das sagen aber die Rechtsexperten, dass dem eben keine Obergrenze da sein darf. Genau das ist es. Ja? Weil dann einer, der Geld hat, tut sich so lang hinarbeiten, bis er die Obergrenze überschreitet, wird freigesprochen und die Sache ist erledigt. Das ist der Grund, warum er dagegen ist, dass man eine Obergrenze macht. Dass der Appell, die Justiz da rasch arbeiten hätte können, bei der Kritik bin ich sowieso dabei. Ich finde, es ist ja auch ein Teil von Freiheit und Demokratie, dass genau das, was du sagst, du sagen kannst in der Diskussion da und ich
sagen kann, was ich denke dazu. Genau. Und dass ich da sage, ich tue mich da nicht eigentlich da besonders einbringen. Ich habe ein gewisses Grundvertrauen gegenüber der
Justiz. Selbstschutz übst du da
aus? Naja, nein, ich habe ein Grundvertrauen. Ja, also ich möchte nicht demnächst dann auch dort wo stehen, ja, in einem Gerichtssaal.
Das, das habe ich schon hinter
dir. Auf das stehe ich nicht. Ja, so hast du hinter dir. Ich bin nicht scharf drauf. Ja. Aber ich finde, da bin ich zurückhaltend aus einem gewissen Respekt gegenüber der Justiz. Aber trotzdem, es muss beides möglich sein, ja. Aber nicht, dass man dann den Reichen die Möglichkeit gibt, sie durch lange Dauer aus dem ganzen Verfahren rauszuretten. Da bin ich dagegen. Der hat das können, ja, die 16 Jahre da gemacht. Der Einetter ist wahrscheinlich einer der großen Gewinner in diesem Verlierer-Duo. Und nämlich der Rechtsanwalt, sein Verteidiger, oder auch nicht, weiß ich nicht, ja. Aber jedenfalls, da bin ich eben anderer Meinung.
Aber das stimmt auch nicht. Das ist auch so ein Gerücht, darf ich das noch kurz klarstellen? Das ist auch so eine Blase, so ein Gerücht, das da gestreut wird. Naja, wenn einer Geld hat, kann er sich das leisten, das Verfahren verzögern und der Rechtsanwalt. Stimmt halt nur teilweise. Sagen wir teilweise. Sagen wir, stimmt nicht, aber teilweise. Auch selbst wenn du kein Geld hast, eine arme Kirchenmaus bist und einen Pflichtverteidiger hat, dann hat hast, den du ja nicht bezahlen musst, den du bekommst, wenn du kein Geld hast. Jeder hat ja das Recht auf einen Anwalt. Dann müsste auch ein Pflichtverteidiger in Wahrheit dieselben Schritte durchführen, um für dich das Recht quasi zu strapazieren. Das heißt, dass du dein Recht bekommst, muss auch ein Pflichtanwalt machen, der von der Republik gezahlt wird. Also da ist kein großer Unterschied im Engagement. Dass das teuer ist, wissen wir. Dass solche langen Verfahren vor allem teuer sind. Jede Stunde eines Anwaltes allein vor Gericht, und da gab es ja viele, das ganze Verfahren ist ja über Jahre gegangen, ja, ist ein Tarif, den du als Normalsterblicher gar nicht leisten kannst, das ist mir schon klar. Und vor allem, was man jetzt auch nicht vergessen darf, ist, das ist ja noch nicht zu Ende. Jetzt kommt ja die ganze zivilrechtliche Geschichte, wo es ja schon Anspruchsanmeldungen gibt, über Millionen, die jetzt auch noch am Zivilrechtsweg daraus, also man tritt jetzt noch fest hin, auf die eh schon am Boden liegen. Mir taugt das nicht, ich bin da viel zu, vielleicht bin ich zu weich gesotten, aber auf Leute, die am Boden liegen, tritt man nicht hin. Das habe ich in meiner Erziehung fest
genau mitbekommen. Genau, das habe ich aber da nicht gemacht, das möchte ich schon sagen. Nein,
aber ist auch kein Vorwurf,
aber, war nie ein Vorwurf. Genau, aber,
nicht an dich, aber anderen,
was wir zwar,
auch in diesem Studio.
Weißt, was wir zwar gesagt haben, wir haben immer gesagt, und wenn es einen Freispruch gibt, egal wer es auch immer ist, wer zahlt dann das Geld, das da ausgegeben worden ist? Weil da kannst du nämlich freigesprochen werden und bist trotzdem am Ende.
Dann brauchst du eine
Entschädigung. Weil das so irre Kosten sind. Das heißt, das war zum Beispiel ein Reformbereich.
Ja, richtig. Und weil man gedacht, auch die bekommen die Verfahrenskosten
genau, nicht ersetzt. Nur einen Teil.
Ja, und wenn man kleiner Teil. Ja, das muss ich schon sagen. Und wenn wir gerade bei der ganzen Justizkausa sind, man sollte das nochmal behirnen, weil du gesagt hast, die Justizministerin soll sich das genau anschauen. Ich bin genau dieser Auffassung. Die ist sehr korrekt. Ich hoffe, sie wird das auch machen. Ich bin immer nur zurückhaltend, was diese General- oder Bundesstaatsanwaltschaft betrifft, als ein Kollege von drei Mitgliedern, bei einer Drei-Parteien-Regierung vorzuschlagen. Man macht ein Kollegium aus drei Personen, die dann dort das, quasi die Justizministerin entmachten. Da bin ich sehr, sehr skeptisch.
Ich auch.
Gut, wir machen eine ganz kurze Werbepause und dann kommen wir gleich zurück und dann sprechen wir über das neue Asylgesetz, das heute vorgestellt wurde. Stichwort Familiennachzug. Da gibt es schon einigen Wirbel darum. Gleich mehr dazu.
Fellner Live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner Live.
Willkommen zurück bei Fellner Live. Josef Czapp und Peter Westenthaler sind im Studio. Es gibt ein neues Asylgesetz, das hat die Bundesregierung heute vorgestellt. Wesentliche Änderung ist der Stopp des Familiennachzugs, aber begrenzt. Und das ruft bereits viele Kritiker auf den Plan, die sagen, naja, warum gilt das jetzt nur bis 2026, wenn ich richtig informiert bin, glaube ich jetzt.
Also ich habe mir das heute genau angeschaut, der Initiativantrag. Und man kann mit Fug und Recht behaupten, ohne dass man das widerlegen kann, der versprochene sofortige Stopp des Familiennachzugs ist abgesagt. Wer findet weiter statt? Mit diesem Gesetz, das heute beschlossen worden ist, findet der Familiennachzug und übrigens auch sämtliche andere Asyleinfall bei uns in Österreich weiter statt. Ein Riesenschmäh, wie übrigens vieles, was die Regierung bisher in den ersten 4 Wochen gemacht hat. Erinnern wir uns an den Mietschmäh. Ich werde nächste Woche, ich habe es schon zu Hause, ich prüfe es noch, weil ich es recherchieren, die nächste Woche bringe ich die ersten Mieterhöhungen mit, die jetzt jene Menschen bekommen, denen man versprochen hat, die Mieten werden sich senken. Der Herr Babler hat gesagt, es wird billiger. Die ersten Mietvorschreibungen sind da und die kommen jetzt, die tröpfeln jetzt so rein die nächsten Wochen. Nur als Ankündigung für nächste Woche. Die Pensionisten werden geschröpft und gekürzt. Also es ist da eine Politik der Unwahrheiten da. Und das ist eine besondere Unwahrheit, weil es steht nichts anderes drinnen in diesem Gesetz, als dass der Familiennachzug verlangsamt wird. Was heißt das? Es werden Anträge jetzt einmal für eine gewisse Zeit von ein paar Monaten bis nächstes Jahr einfach nicht gleich behandelt, aber es steht da drinnen, dass die nächstes Jahr dann alle behandelt werden. Also man stellt sich das so vor, heute, es gibt, ich sage jetzt irgendeine Zahl, es gibt 20.000 Ansuchen auf Familiennachzug und aufgrund dieses Gesetzes sagt man jetzt, die behandeln wir jetzt nicht gleich, sondern erst nächstes Jahr. Plus alle, die bis dahin dazukommen. Was heißt das? Das heißt, wir haben die programmierte, unfassbare Zuwanderungswelle 2026 allein aus dem Titel Familiennachzug, der ja da wieder aufgehoben wird. Das ist der Punkt eins. Und der zweite Fehler im Gesetz ist, nicht Fehler, sondern bewusst gemacht, vielleicht auf Initiative des Herrn Babler, dass man das Gesetz von vornherein umgehen kann. Denn es gibt da Paragraphen drinnen, auf den du dich berufen kannst, als jemand, der nachziehen will. Das ist der Paragraph 8, Menschenrechtskonvention, Recht auf Familienleben. So, was ist jetzt? Das heißt, das ist die Aufforderung zur Umgehung. Jeder, der unter dem Titel Familiennachzug kommt, kann sagen, ich berufe mich, Paragraph 8, Recht auf Familienleben. Und sofort ist er im Verfahren drinnen. Eine Chuzpe ist dieses Gesetz, eine reine Chuzpe, eine reine, wie soll man das sagen, ein Placebo. Das ist wie alkoholfreies Bier und du wirst betrunken davon. So ähnlich ist es mit dem. Das wirkt nicht. Es wirkt nicht. Es ist daneben. Und was dazu kommt, ist, dass ja der normale Asyleinfall von Asylwerbern, von Bereicherern, von Messerfachkräften, Frauenspezialisten weitergeht. Der Asylstopp, den gibt es nicht. Sondern du kannst jederzeit, du brauchst gar nicht über den Familiennachzug kommen, du brauchst nur die Grenze zu Österreich übertreten und sagen, hallo, ich bin da. Und du bist sofort im Asylverfahren und kriegst in Wien pro Nasen 1500 Euro, Mindestsicherung, Kinderbeihilfe, alle Vergünstigungen und bist da. Das heißt, das ist ein Witz. Das ist eine Gemeinheit, das überhaupt so auf den Tisch zu legen. Und jetzt noch was Grundsätzliches. Weil das ja auch drinnen steht. Und zwar die Begründung, warum man eigentlich vorhatte, den Familiennachzug einzudämmen, was aber mit dem Gesetz nicht passieren wird, ist, weil wir in einer Notfallsituation sind. Das ist ja besonders bezeichnend. Was heißt es? Mein Hausverstand wieder gedacht. Das heißt, dass uns die ÖVP und die Grünen, die das zu verantworten hatten in den letzten Jahren, hat aus Österreich einen Notfallbereich gemacht. Wir sind in einem Notfall drinnen. Die Politik, die Zuwanderungspolitik von Stocker, Nehammer und Kogler und leider, das kann ich nicht ersparen, auch in Wien, Ludwig, hat zum Ergebnis, dass sich Österreich in einer Notfallsituation befindet. Jetzt schwarz auf weiß in diesem Gesetz sogar festgeschrieben. Na, das ist eine Politik. Wenn als Ergebnis deiner Politik ein Notfall entsteht, dann musst du ja abdanken. Denn das ist das Einzige, was ja richtig ist. Den Notfall haben wir. Siehe Schule, wo niemand Deutsch gesprochen wird, siehe Kriminalität, siehe Zuwanderung, siehe Wohnungsmarkt, alles. Du kannst ja alles hineinbringen, wo diese Nicht-Integration und die Massenzuwanderung, vor allem in Wien, Katastrophen auslöst. Also auch hier wieder unehrlich, Taschenspielertrick, ein Gesetz, das das nicht macht und nicht bewirkt, was jetzt wochenlang getrommelt worden ist. Es gibt keinen Stopp des Familiennachzugs, er geht munter weiter. Und das Chaos wird sein nächstes Jahr, wenn diese Regelung ausläuft und auch den ganzen Rucksack der zigtausenden Anträge dann mit einem Schlag wieder bearbeitet werden müssen und du quasi eine neue Zuwanderungswelle über den Familiennachzug, der dann wieder offiziell ist, erreichen musst. Ich verstehe nicht, was die rettet. Also mir ist es ein Rätsel, wie man so ein Gesetz machen kann.
Also schau, ich finde, dass man überhaupt das einmal anspricht, als Problem in Familien auch.
Ja, weil es ein Notfall ist.
Da sind schon einige über ihren Schatten gesprungen, muss ich da sagen, die mit einem linken Anspruch an diese Sache herangegangen sind und jetzt plötzlich am Verhandlungstisch gesessen sind und etwas, was sie früher nie kritiklos akzeptiert hätten, also mal zu akzeptiert haben, dass man einmal über diesen Familiennachzug nachdenkt, dass man auch Schritte setzt. Das ist dieses Wort Kontingentierung da drinnen. Das heißt, wenn sie herausstellt, es bist wieder in einer Notfallsituation, das ist ja ein Fachbegriff, ja, der also einfach ermöglichen soll rechtlich, dass man da die Notbremse zieht. So, Das ist möglich nach dem Gesetz einmal bis 2026. Ich gehe davon aus, das wird dann darüber hinaus weitergehen. Ja? Und es wird auch problematisieren, die Zahl der Asylwerber, die dann nach Österreich kommen. Ja? Und ob das, das ist einmal ganz, ganz wichtig. Also das sind ein paar so Punkte, weil du kommst um das nicht hin, wenn die Sozialdemokraten sagen, Integration vor Zuzug, dann müssen sie es beweisen. Ja? Sie sind jetzt Teil der Regierung. Die Bundesregierung ist diejenige, die darüber bestimmt, wer kommt, wie da die Asylzahlen ausschauen. Und das wird der entscheidende Punkt sein. Und du hast im Schulbereich wirklich eine Situation, ne, das Beispiel, wo in manchen Klassen 90% nicht Deutsch können, das ist eine Notsituation. Ja, und die rechtfertigt, dass man die Bremse zieht. Und da wird dann die Öffentlichkeit und alle werden darauf schauen, dass das auch gemacht wird. Und wenn sich herausstellt, dass dieses Gesetz ein Schmähgesetz ist, dann werden sie das novellieren müssen und ändern müssen. Das ist überhaupt keine Frage. Also im Moment ist es so, dass dieses Wort einmal überhaupt in ein Gesetz vorkommt. Es ist ja drin auch die Formulierung mit den Härtefällen. Was ist ein Härtefall? Ja, es kann schon sein, dass wer kommt und sagt, hallo, ich bin ein Härtefall. Ja, also da ist sehr für
Recht auf Familie.
Naja, da ist auch das ist auch ein Punkt. Ja. Du hast ein bisschen so, wie sagen wir so, Interpretationsspielräume, die ich bin als einer, der streng für die Menschenrechte eintritt und ich finde, dass da viele wirklich sehr, sehr arm sind, die da auf der Flucht sind und auch wirklich eine Begründung haben. Ja? Sei es religiös, sei es aus vielen anderen Gründen auch. Und daher, glaube ich, ist man in Europa verpflichtet, dass man da auch Schritte setzt. Es kann aber nicht sein, dass das alles nur in Österreich stattfindet oder in Deutschland. Da übrigens jetzt weniger denn je, muss man dazu sagen. Und wenn bestimmte Integrationsgrenzen überschritten sind, dann soll man nicht um das herumreden, sondern muss man gesetzliche Schritte machen, um das in den Griff zu kriegen. Und eins ist natürlich völlig klar. Einer, der gar nicht erst nach Österreich kommt, ist auch gar nicht ein Fall für einen Familiennachzug, weil wenn er nicht da ist, ist er nicht da. Ja, so simpel ist das. Also das ist, glaube ich, schon auch ein Punkt, den man in dem Zusammenhang sieht. Also ich bin da der Meinung, dass einmal auf alle Fälle gut ist, dass es einmal überhaupt angesprochen wird und dass überhaupt versucht wird, in diese Richtung zu gehen. Und wenn sie rausstellt, es ist ein Placebo und nicht effizient, dann wird man es ändern müssen, dann wird man es novellieren müssen und aus.
Ist das nicht das Problem unserer Zeit, dass gern im Politmarketing den Menschen was versprochen wird und dann im Gesetz gar nicht eingehalten wird? Das ist doch keine Politik. Dafür wirst du ja angehört normalerweise. Und wenn Babler, Stocker und Meindl-Reisinger den Menschen versprechen, einen sofortigen und zwar hundertprozentigen Stopp des Familienabzugs,
dann muss das auch so sein.
Dann muss das so sein. Nur das Gesetz gibt das nicht her.
Dann ändern.
Und die Freiheitliche Partei hat das heute auch aufgezeigt. Es gibt es nicht her. Es wird weiter Familiennachzug geben. Paragraph 8, Recht auf Familienleben. Und es werden alle, die jetzt Anträge stellen oder schon gestellt haben, spätestens nächstes Jahr ihren Antrag bewilligt bekommen, wo du dann die große Zuwanderungswelle hast. Weil es hier nicht darum geht, so wie das Herbert Kickl und die FPÖ gerne hätten, dass wir aus Österreich, was die Zuwanderung anbelangt, eine Festung machen, Asylstopp, keinen weiteren Asylantrag, solange wir unsere Probleme im Land nicht gelöst haben. Und die Probleme haben wir ja definiert, Kriminalität, Schulprobleme etc. Aber was noch ein Problem ist, die kommen ja nicht alle daher, weil wir so lustig sind und weil wir so ein nettes Völkchen sind hier in Österreich, sondern die kommen ja nach Österreich, und jetzt grenze ich das ein, die kommen zu 90% nach Wien, weil sie hier vom Bürgermeister der Stadt Wien und von der SPÖ reichlich beschenkt werden mit Steuergeld, das wir nicht haben. 700 Millionen Euro allein pro Jahr zahlen die Wienerinnen und Wiener, Steuerzahler, für die Mindestsicherung von Ausländern. Also nicht österreichischen Staatsbürgern, da geht es nicht um die schon Staatsbürger, sondern von nicht österreichischen Staatsbürgern nur in Wien 700 Millionen. Was man mit dem Geld alles machen könnte, da kennt man zum Beispiel relativ rasch die Pensionskürzungen, die jetzt jeden drohen, damit verhindern. Man könnte sogar die Pensionen erhöhen damit, weil wenn die jetzigen Pensionskürzungen aufgrund der Erhöhung des Kassenbeitrages 250 Millionen kosten, könnte das damit zahlen, nämlich für ganz Österreich, und dazu auch noch die Pensionen extra erhöhen mit einem Bonus. Das ist das Geld, das die Stadt Wien, der Bürgermeister Ludwig, mit beiden Händen 700 Millionen für Nicht-Österreicher bei der Mindestsicherung raushilft. Und jetzt habe ich mir heute die Mühe gemacht, in Vorbereitung auf die heutige Sendung, mir mal anzusehen, und das ist jetzt sehr wichtig, ich mache es eh schnell, was bekommt jemand, der nach Wien kommt von Anfang an und Asyl sagt. Nicht nach Österreich, weil in jedem anderen Bundesland gibt es das alles nicht, was ich jetzt vortrage. Sondern was bekommt er vom Bürgermeister Ludwig geschenkt? Das fängt einmal an mit der Mindestsicherung. 1.500 Euro pro Nase. Jeder. Ob Messerstecher, Vergewaltiger oder auch unscheinbarer Asylant, 1.500 Mindestsicherung. Dazu kommt zweimal Kindergeld. Das erste Mal als Zuschlag auf die Mindestsicherung pro Kind und das zweite Mal als Titel Familienbeihilfe. Das ist dann der Titel, wo man sagt, je mehr Kinder, desto mehr kriegst du netto aus. Da kommen dann so schöne Beispiele wie 4.600, 6.000 für große Zuwandererfamilien. So holt man sie netto, ohne Arbeit, ohne eine einzige Stunde in dem Land gearbeitet zu haben, das Geld. Aber das ist noch lange nicht alles. Dann kommt die Wohnversorgung dazu. Das heißt, du kriegst Gemeindebauwohnung, du kriegst Mietwohnung auf Regimentskosten. Denn da gibt es dann die Zuschüsse, die Wohnbeihilfe bekommst du und nur eine zweite, nämlich den Mietzuschuss. Zwei Beihilfen, die miteinander ungefähr das ausmachen, was die Miete dann kostet. Das heißt, du kriegst quasi deine Gratiswohnung. Damit noch nicht getan, bekommst du als Asylant und Zuwanderer, der in dieser Wohnung dann sitzt und eh schon 4.000 Euro kassiert über die Mindestsicherung, auch noch eine sogenannte, jetzt wird es ganz spannend, Möbelankaufssubvention. Das zahlt auch der Steuerzahler. Das heißt, auch die Einrichtung, die sich der dort kauft, zahlt man mit. Zahlt der nicht, kriegt eine Subvention dafür. Dann geht es weiter. Du bekommst kostenlose Gesundheitsversorgung inklusive Medikamente und Heilbehelfe. Da zahlt der gar nichts. Auch wenn der erst ein paar Monate in Österreich, in Wien ist, nichts einzahlt hat in die Krankenversicherung, das backen wir alles. Dann geht es weiter. Kostenlose Kindergarten und Schulen. Wunderbar. Kostenlose oder zumindest, um sehr korrekt zu sein, kostenlose oder zumindest preisreduzierte Benutzung aller städtischen Einrichtungen in Wien. Darunter fallen zum Beispiel nicht nur die Bäder und alles, sondern auch die öffentlichen Verkehrsmittel. Die fahren alle gratis, während der Österreicher becken darf. Und bis zum Schluss, das ist der letzte Punkt, Sie bekommen natürlich immer dann, wenn Sie es brauchen, auch finanziert vom Steuerzahler, kostenlose Rechtsberatung, weil das die NGOs zur Verfügung stellen. So, das alles kriegt jeder in Wien einfallende Asylant. Wenn Sie das alles zusammenrechnen, sind wir pro Kopf und den Wert gegenüberstellt, bist du pro Kopf zumindest auf 5.000 Euro, wenn nicht mehr. So, und jetzt erklär mal, zeig mir einen einzigen Wiener oder eine einzige Wienerin, die nur annähernd diese Vorteile genießt, wie Asylanten und Zuwanderer, die der Herr Ludwig mit beiden Händen und Steuergeld vergoldet. Und das ist das, darum geht es ja am 27. April. Darum geht es ja, dem einen Riegel vorzuschieben, dieser Geldverschwendung. Und das ist der Pull-Faktor, warum so viele Zuwanderer, und zwar fast alle, die nach Österreich kommen, 80% nach Wien wollen, weil das ist wunderbar, da kann ich mein Leben leben. Und ganz, das halte ich für inakzeptabel.
Ich will nur ganz kurz dazu sagen, das eine ist, ich bin also für eine bundeseinheitliche Mindestsicherung, sage ich zum x-ten Mal, auch in dieser Sendung, weil das muss einmal einen Ausgleich schaffen, dass nicht alles den Bedarf hat, nach Wien zu gehen. Das geht nur durch eine bundeseinheitliche Mindestsicherung. Das zweite ist eine radikale Beschleunigung der Asylverfahren. Weil das, was du da alles aufzählst, ist natürlich zeitlich begrenzt. Ja? Und je kürzer das dauert, desto besser. Ja? Desto weniger Geld wird ausgegeben und desto sparsamer kann es sein. Und das sind die zwei wichtigsten Punkte. Ja? Und ansonsten bin ich der Meinung, nicht jeder, der an der Grenze Richtung Österreich unterwegs ist, bleibt in Österreich, muss aber auch nicht nach Österreich gehen. Der soll in Ungarn bleiben oder so woanders sein, in den EU-Staaten, die da sind. Das hat mit Pushback nichts zu tun, sondern wir sagen einfach, nicht bei uns. So. Also das sind so ein paar so Punkte, die ich dann dazu einzubringen habe. Was von deiner Liste, ja, werden wir das genauer anschauen.
Spaß.
Ich habe mir auch schon
zum Listen angeschaut.
Nein, je kürzer das Asylverfahren, desto billiger ist das alles. Und dann wird deine Liste immer kleiner und kleiner.
Aber darf ich eine Frage stellen?
Es ist eine Frage der... Ich kenne ja diese Diskussion mit den NGOs, ich kenne die Diskussion mit Asylwerbern,
ich
kenne sogar die Diskussion mit Blauen, ja, die da das auch ansprechen, wo die dann, wenn die dann Asyl zugesprochen bekommen, ja, oder subsidiär schutzberechtigt sind, können die dann arbeiten, wenn ja, was kriegen die dort zahlt, dann haben wir da ein paar so Häuser gehabt, die unter grindigsten Bedingungen, das war jetzt im Fernsehen, dort ein Vermögen ausgegeben, damit sie überhaupt ein Dach über den Kopf haben. Also das ist sehr unterschiedlich und widersprüchlich, das Ganze. Ich bin gegen das Herschenken von Steuergeldern, brauchen wir gar nicht reden. Ich bin dagegen, dass wir ausschicken, weltweit die Botschaft, kommt bitte alle nach Österreich. Es gibt die Europäische Union. Die Europäische Union kann das auch leisten. Ein Teil von ihnen weigert sich, das zu machen. Und dann muss man den nötigen Druck ausüben, indem man sagt, ja, dann nicht in Österreich, ja, aber dann in anderen Ländern der Europäischen Union.
Aber muss,
den restlichen Ding schauen wir
an. Aber muss man in Wien das 4- bis 6-fache der Mindestsicherung auszahlen, was in anderen Bundesländern zahlt wird? Warum muss ich in Wien 1.500 Euro Steuergeld einem Asylanten geben, der nun nicht, der nicht einmal Staatsbürger ist?
Aber ich habe es nicht beantwortet.
Nein, ich sage, das ist aber die Frage, der nicht Staatsbürger ist, der hier noch nie gearbeitet hat, der einfach herkommt, die Hand aufhält. Jetzt, im Moment ist gerade der Volkssport der Ukraine. Jetzt habe ich nichts gegen die Ukraine. Aber wenn das stimmen sollte, was im Moment passiert, dass sämtliche Flixbusse jeden Tag vom Hauptbahnhof 4-mal am Tag nach Kiew ausgebucht sind, und das sind Doppeldecker, da gehen extrem viele Menschen rein. Ich glaube nicht, dass das Österreicher sind, die auf Urlaub nach Kiew fahren. Ist im Moment nicht sehr attraktiv. Wer ist denn das? Wer schaut sich denn das an? Wer sind diese Menschen, die im Flixbus 4-mal am Tag in den Ausverkauf, das kann man sich im Internet anschauen, wie die ausgebucht sind, sind ständig ausgebucht. Wer ist denn das? Kann das sein, dass da doch ein paar drinnen sitzen, die bei uns den Flüchtlingsstatus genießen, hier die Hand aufhalten und dann nach Hause fahren, nach Kiew, dort einmal die Zeit verbringen und dann wieder kommen, einmal und wieder abkassieren? Ist das denkbar? Schaut sich das wer an? Überprüft das wer? Ich schließe es nicht aus. Denn das ist einfach so und das muss man sich anschauen. Und dann stellt sich die Frage, warum jemand, der hier in der Mindestsicherung ist, der keine Staatsbürgerschaft hat und noch nie was gearbeitet hat, 1.500 Euro kriegt, zum Beispiel in Oberösterreich, wo die Freiheitlichen mit der ÖVP regieren, maximal 400 Euro. Das ist ein Riesenunterschied. Oder wieso muss man Flüchtlingen, die hier leben, die keine Staatsbürger sind, und ich unterscheide da immer an der Staatsbürgerschaft, warum muss man denen Luxuswohnungen wie im 10. Bezirk geben, mit Terrasse und Klimaanlage? Ich war jetzt selber dort. Es ist so. Das sind alles Asylantenfamilien, die in der Mindestsicherung sind. Warum muss man denen Luxuswohnungen geben, die eigentlich auch in Flüchtlingsunterkünften unterkommen sollten? Deswegen sind sie Flüchtlinge. Also, und nicht, dass die Wohnungen nicht für Wienerinnen und Wiener hergibt. Ich verstehe es einfach nicht. Das sind Dinge, wo die Wiener Bevölkerung sich fragt, gibt es uns für die SPÖ, gibt es eigentlich für die SPÖ noch die Wiener Bevölkerung, ja, oder ist das schon die Kalifenpartei?
Das muss man ja schon langsam. Bei abgelehnten Asylwerbern überlegt man ohnehin, dass die zusammengefasst werden und dass die dann abgeschoben werden. Da musst du natürlich viel rigider und schneller agieren, ist völlig klar.
Oder diese Möbelsubvention, wer kriegt eine Möbelsubvention, wenn er sich die Wohnung einrichtet?
Ich schaue mir das alles auf. Ich
kann nur sagen, das ist das Paradies für jeden Asylanten.
Nein, du machst mich so richtig ehrgeizig, ich schaue mir das an.
Du kannst das gerne.
Ich habe das zum jetzigen Zeitpunkt nicht gewusst, dass es eine Möbelsubvention
gibt. Ich will mir das anschauen,
ob das stimmt.
Wohnbeihilfe,
Mietzuschuss. Das Problem haben, dass sie zu wenig verdienen, die kriegen es also auch.
Nein, die verdienen gar nichts, weil sie Asylanten sind.
Nein, es gibt nicht nur Asylanten. Es gibt ganz normale Zuwanderer. Ja, und das ist, wenn die was arbeiten und was einzahlen in das Sozialsystem und in die Krankenversicherung, dann können sie natürlich auch Leistungen beanspruchen. Du musst da differenzieren.
Aber welcher Wiener kriegt eine Wohnmöbelsubvention? Ich kenne keinen einzigen Wiener, der sich eine Wohnung einrichtet, der dafür zum Ludwig geht und sagt, gib mir ein bisschen was. Und die Zuwanderer?
Machst du jetzt für das Möbel Ludwig da?
Ich habe keinen Namen genannt, aber man kann es auch immer ins Lächerliche ziehen. Ich finde das nämlich überhaupt nicht lustig. Ich finde das Geldverschwendung, Marke Ludwig.
Ich will überprüfen, ob das alles stimmt. Und werde dir dann sagen, was die wirklich sind.
Das brauchst du nicht überprüfen, weil ich habe es schon überprüft.
Nein, du kannst mir vertrauen, dass ich mir das noch einmal anschaue. Ja.
Vertrauen ist
gut, Kontrolle ist besser.
Ja, aber das sind,
genau,
ja,
das werde ich jetzt machen.
Das sind nicht einmal nur alle Punkte, die
ich
aufgezählt habe.
Strikt gegen Steuergelder herschenken, Steuergelder verteilen.
Bitte schau dir auch an, die 700 Millionen Euro.
Nein, tu mir da nicht jetzt.
Nein, aber schau dir das an, Mindestsicherung. 700 Millionen.
Ich hätte gerne einen Satz zu Ende führen. Also das, ich glaube, ist einmal ganz wichtig, dass man sich das einmal zu Gemüte führen, wenn das alles so sein sollte. Wer wann, wo, was, wie kriegt, wie lange vor allem, wie lange. Und was dann ist, wenn er abgelehnt ist, dann ist er abzuschieben und aus. Ja. Und wenn er akzeptiert ist, dann ist er, nur muss das alles schneller gehen, dann ist er Teil hier der österreichischen Gesellschaft und der Wirtschaft.
Lieber
Freund. Soll er dann soll er Teil der wirtschaftlichen Gestion sein, soll einzahlen und wenn er dann wieder geht, geht er. Aber da muss es eine Ordnung geben. Und diese Regierung ist ja angetreten, dass sie da Ordnung in das Ganze reinbringt. Also werden wir sehen, ob sie das auch wirklich machen.
Aber weißt du warum? Das ist, was ich damit aufzeigen möchte, ist der Grund, es fragen sich ja viele Wienerinnen und Wiener, warum gibt es bei uns so viele Nichtstaatsbürger? Warum ist das möglich,
dass... Da willst du haben, dass die alle Staatsbürger werden jetzt.
Nein, will ich nicht, ich will das gar nicht da sein. Warum ist ein Drittel der Wiener Bevölkerung ohne österreichische Staatsbürgerschaft? In keiner anderen Stadt gibt es sowas. Nämlich Daueraufenthalte.
Ja, aber da hakt
es. Und warum sind die alle da? Weil sie diesen Geldsegen bekommen. Weißt du, warum die nicht in Budapest bleiben oder in Ungarn? Weil sie das alles nicht kriegen. Der Orbán sagt, bei und bei mir gibt es das alles nicht.
Hol den Harald Mara und die Wirtschaftskammer her, die nämlich in Wirklichkeit diese billigen Arbeitskräfte haben wollen aus dem Ausland.
Darum geht es nicht. Mir geht es um Asylanten.
Denen das wurscht ist. Nein, Asylanten, es gibt auch andere da.
Ich spreche aber um das Thema
Asylanten. Warum die da sind. Es geht nicht nur um die Asylanten, wo man diese Frage stellt, sondern es geht auch um die Zuwanderer, die einfach da sind. So, und selbst wenn sich der Mara daher setzen, und die wollen das einfach, und es ist wurscht, ob die österreichischen Staatsbürger sind oder nicht. Du tust immer nur, der blaue Geier kreist immer entweder um einen schwarz-roten Verantwortlichen, in dem Fall ist es meistens der Wiener Bürgermeister, oder um einen schwarzen Verantwortlichen, das ist meistens berechtigt, das ist mit der Kahner, der nämlich Innenminister ist, ja, der das eigentlich in erster Linie zu klären hat.
Aber den haben wir schon abgefrühstückt,
ja, aber den müssen wir ewig abfrühstücken, weil der bettelt förmlich darum, dass er abgefrühstückt wird. Ja. Also ich bin nur für eine gerechte Debatte, aber ich bin dafür, dass man, wenn es irgendwo da eine Entwicklung gibt, die nicht akzeptabel ist, dass man das anspricht und ändert.
Also ich bin nicht nur für gerechte Debatte, sondern ich bin in erster Linie für gerechte Politik. Das bedeutet für mich, dass all das Steuergeld, das da für nicht österreichische Staatsbürger und Asylanten beim Fenster rausgeschmissen wird, die in Saus und Braus und Luxus in Wien leben, dass dieses Geld den Wienerinnen und Wienern künftig zur Verfügung gestellt wird. Das bedeutet, der Dominik Nepp hat versprochen, sollte er Bürgermeister werden, würde er sofort sämtliche soziale Leistungen an die österreichische Staatsbürgerschaft koppeln. Und das ist die genialste und beste Idee, die seit langem gehört hat.
Machen wir noch einmal eine allerletzte Werbepause und dann kommen wir zum Finale. Und da sprechen wir über den ORF, denn auch da plant die Regierung jetzt eine ORF-Reform oder Reförmchen, könnte man es vielleicht eher bezeichnen. Gleich mehr dazu nach einer ganz kurzen Werbepause sind wir zurück.
Trainer live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Schönen guten Abend, willkommen zurück zu unserer letzten Runde mit Josef Czapp und Peter Westenthaler. Es soll auch einen neues ORF-Gesetz geben, muss ja kommen, ist ja vom Verfassungsgerichtshof so vorgesehen. Der ganz große Wurf ist auf den ersten Blick nicht ersichtlich. Gestern sind da erste Teile bekannt geworden. Die politische Einfärbung, die man sich ja eigentlich vorgenommen hat zu ändern, ändert sich vielleicht nach Parteien, aber nicht vom Prinzip her. Und die Haushaltsabgabe bleibt sowieso. Ja. Und der Vorwurf, dass der ORF da jetzt ach so viel einsparen muss, wie die ORF-Generaldirektion ja immer wieder in den Raum stellt, ist auch nicht wirklich nachvollziehbar. Sie sind ORF-Stiftungsrat. Wie sehen Sie das, was da jetzt als Gesetz nach Hause
geht? Ich bin entsetzt. Die Haushaltsabgabe, Zwangssteuer bleibt. Jeder österreichische Haushalt wird weiter mit der Lockschein und Abbuchungen transaliert, obwohl auch die Menschen, die es nicht leisten können, die sich ihr Leben nicht leisten können, das ist ein Skandal. Jeder weiß, dass die Freiheitliche Partei das wahrscheinlich zum jetzigen Zeitpunkt schon abgeschafft hätte, wären sie in eine Regierung gekommen. Das Zweite ist, die Sparmaßnahmen sind Schall und Rauch. Der ORF schwimmt im Geld. Über 1 Milliarde Budget, davon 700 Millionen Zwangsgebühren und leistet sich um 8 Millionen Euro ein neues Budierhitterl. Das Ganze ist ja noch immer am Tapet und wird weiter diskutiert werden, versteht kein Mensch. Ist da Sauna drin oder gibt es da irgendwelche Solarien? Skurril. 8 Millionen mit 8 Millionen Euro sind in Österreich Schulen gebaut worden. Die Kinderpsychiatrie in Dulln hat 8 Millionen gekostet und es gibt viele Beispiele. Der ORF baut ein besseres Portierhüttel, wobei ich nichts gegen Portiere habe, aber das reicht jetzt ja. Oder 23 Millionen Euro nur für die Administration, nur für diese OBS, nur für die Administrationsfirma der Haushaltsabgabe. Das heißt, hätten wir die Haushaltsabgabe nicht, hätten wir 23 Millionen mehr. Skurril. Aber was jetzt kommt, dieses Gesetz, das da heute am Tisch liegt, ist der nächste Skandal. Das ist die Festschreibung des rot-schwarz-pinken Proporzes im ORF. Die Parteipolitik bis zum Geldnehmer. Da staubt es nur so aus von Parteipolitik. Und mit einem ganz fiesen Trick, der übrigens meiner Meinung nach nicht halten wird, sondern der, wo sofort wieder eine Verfassungsbeschwerde kommen wird. Verfassungsgerichtshof, was hat er gesagt? Er hat gesagt, die Regierung hat zu viel Einfluss im Stiftungsrat, nämlich 9 Regierungsgesandte, aber nur 6 aus dem Publikumsrat. Und dort, das war die Kritik des Verfassungsgerichtshofes, das muss sie ändern. Was macht die Regierung? Sie ändert zwar das formelle Verhältnis, das heißt, sie entsendet jetzt 9 aus dem Publikumsrat und angeblich nur mehr 6 aus der Regierung. Die Wahrheit ist aber, Ansa Schmäh, und das wird die Klage sein, die aus dem Publikumsrat kommen, sind natürlich auch Regierungsvertreter, weil der Publikumsrat mehrheitlich von der Regierung besetzt wird. Das heißt, ich habe denselben Schlamassel wieder, dass ich in Wahrheit zu starken Einfluss der Regierungsparteien habe. Der wird festgeschrieben. Danke, Herr Babler, danke, Herr Stocker, danke, Frau Meinl-Reisinger. Die ganzen Kasperln, die uns vor der Wahl gesagt haben, der ORF muss entpolitisiert werden und unabhängig werden, die machen das jetzt zum Abwinken, die Politisierung, Parteipolitisierung des ORF. Und das noch mit so einem Taschenspielertrick, dass sie sich ihre Mandatare jetzt über den Publikumsrat einholen. Das ist ein Skandal bis zum Gehtnimmer. Und das nicht der nächste Skandal ist, dass man auch noch ins Gesetz reinschreibt, die sind plötzlich nicht mehr abberufbar. Also das heißt, wenn die jetzt besetzt werden, sind die 5 Jahre im Amt. Was bedeutet das? Dass sie die Wähler ausschalten. Die Wählerinnen und Wähler, und es wird in der Zwischenzeit ja eine Nationalratswahl stattfinden, dürfen über gewisse Mechanismen ja mitbestimmen, wer im Stiftungsrat sitzt. Und das wird ausgeschalten. Das heißt, wenn wir die nächste Wahl haben, vielleicht in einem Jahr, gehen wir davon aus, und dort gibt es natürlich dieses Ergebnis, das wir jetzt auch wieder morgen wahrscheinlich in allen Umfragen sehen, ist es völlig egal, wie der Wähler entscheidet, weil die Dreierregierung ihre politischen Mandatare da untergebracht hat. Es kommt das Spein. Parteienproporz, Postenschacher, der ORF als Propagandamaschinerie, als Rotfunk, als Regierungsfunk dieser drei Parteien. Und wie sich das auswirkt, hat man schon gesehen. Da wird der Herr Ludwig, dem wird der rote Teppich ausgerollt, der verhindert die Duelle im ORF. Er hat sie verhindert, sein Büro hat angerufen beim ORF Wien und bei ORF 3, ich kann da sogar genau die Zeiten nennen, dass nur ja keine Duelle gibt, weil er sich so fürcht vom Nepp und weil der einfach besser ist wie er. Also das ist schon arg und dann verhindert er die Duelle und als Dank dafür wird er, ich glaube es hat 20 Minuten Interview im Report eingeladen und dort sehr nett, jovial befragt über seine Dinge, die er so plant in einem Studiointerview. Also ich finde das alles so unfassbar, was da in dem ORF passiert. In Wahrheit muss man den abschalten. Also das ist nicht mehr zuschauen. Das machen eh immer mehr. Ich mache es ja zum Teil nur mehr, weil ich muss als Stiftungsrat. Aber eigentlich ist mit dieser Gesetzesnovelle, mit dieser parteipolitischen Postenbesetzung, die stinkt, die grauslich ist, ist jetzt eigentlich das Kapitel ORF und Objektivität, Unabhängigkeit beendet.
Ich bin jahrelang im Aufsichtsrat des ORF gesessen. Damaligen Zeit war, glaube ich, der Andreas Kohl drinnen. Und warst du nicht auch gleichzeitig?
Deswegen haben wir uns abgeschafft, ne?
Stimmt.
Auf meine Initiative gesetzt, dass wir nicht mehr
drin sitzen. Ich bin also der Meinung, ein Öffentlich-Rechtlicher wird immer das Spannungsfeld mit der Politik haben, weil das einfach so ist. Sonst kannst du dann privatisieren, dann sollen halt Private da drinnen den Donau geben, aber dann ist es was anderes, dann ist es kein Öffentlich-Rechtlicher. So, und der Öffentlich-Rechtlicher wird, du weißt, ehrlicher was gewesen, sie hätten gar nichts geändert.
So, er musste ja.
Ganz offen. Ich weiß schon nicht, es ist halt eine kosmetische Änderung, weil im Endeffekt, ob ich jetzt sechs oder neine oder ob die kommen vom Publikumsrat oder nicht, also ich meine, das bei aller Sympathie, die ich für den ORF habe, aber das finde ich ist natürlich. Es wäre ehrlicher gewesen, man hätte es gleich lassen und aus. Ich bekenne aber dazu, dass Parteien auch eine Präsenz im ORF haben. Parteien sind demokratisch gewählte Organisationen, sitzen im Parlament, die sind ja nichts, sind keine Krankheitsüberträger oder nichts Abartiges, sondern die sollen halt einfach da drinnen sein, aber mit Transparenz. Da haben wir zum Beispiel eingeführt, bei der Wahl des Generaldirektors, dass das nicht mehr heimlich ist, sondern dass da jeder offen abstimmt, damit nicht irgendwelche Tricksereien sind. Das war ja früher üblich im ORF. Und dass der ORF, um seine Aufgaben als öffentlich-rechtlicher zu erfüllen, gewisse Einnahmen braucht. Ja, da gibt es die alte Streiterei. Sollen die engen die ein jetzt die Printmedienunternehmer oder die Privatfernsehbetreiber oder engen die nicht ein? Ich war immer für das duale System. Es soll der ORF leben und soll seine Haushaltsabgabe, für die ich nie war, weil da war ich für andere Lösungen, aber jetzt ist es einmal so, und sie dann das bis 29 nicht erhöhen, okay, warum man um 8 Millionen die Portiersloge verbessert, das wird mir ein ewiges Rätsel bleiben. Aber also wenn ich da drin gesessen war, hätte ich den Stiftungsrat die Tür zugemacht und war erst wieder aufgemacht, wenn die das gestrichen hätten. Ja, das ist einfach ein Witz. Ja, aber gut, das machen sie halt im Moment so, dass da drinnen eben eine Präsenz der Parteien ist, ist sowohl im Publikumsrat über die Neben- und Vorfeld Bereiche oder Organisationen genauso, wie es das im ORF Stiftungsrat ist. So, alle Alternativen, die bis jetzt diskutiert wurden von NGOs, von Organisationen, die nicht den Parteien angehören, ist nichts anderes als eine versteckte Privatisierung. Ja, sonst nichts. Ja, was du damit dann los bestimmst, wer kommt in die Geschäftsführung? Das ist ein Riesenunternehmen mit 1500 Beschäftigten. Da können ja Profis rein und nicht irgendwelche Spaßvögel. Also da finde ich, das, ich bin da einfach ein Realist, ja, und find, man sollte den Leuten auch nicht irgendwas vorgaukeln oder vormachen, was man an Reformen dort machen könnte. Die kann man nicht. Ja. Das ist ein öffentlich-rechtliches Unternehmen, das wird so sein. Aber wofür man sorgen kann, ist, dass die Privaten genauso eine Überlebensperspektive haben. Zum Beispiel habe ich nicht gewusst, dass ATV Förderungen kriegt. Ja. So wie ich jetzt erst gelesen, die kriegen irgendwo eine Förderung im Jahr von X, Summe
1,3 Millionen.
Ja. Ist in Ordnung. Kriegt er nix. Moment, ich habe nichts dagegen. Stopp, ich habe nichts dagegen. Aber das duale System heißt, die Privaten werden gefördert und der ORF hat die Möglichkeit, dass er Einnahmen hat, sei es durch Werbung oder was auch immer. Dass der dann eben eine Streiterei mit den Printmedienunternehmen. Ja. Also das ist ganz pragmatisch. Und ja, da kannst du jetzt dann Kritik üben, da in dem Stiftungsrat Purzelbäume schlagen, es wird da nichts helfen.
Vor allem muss man eins für alle Zuseher und auch für euch zur Information: In 5 Tagen ist ja wieder ein sehr interessantes Datum, das sollte euch jetzt schon im Kalender anstreichen, das ist nämlich der 31. März und da muss der ORF laut Gesetz den nächsten Transparenzbericht veröffentlichen.
Super.
Das heißt, wir werden dann wieder die Liste sehen, der Obkassierer im ORF, von den Strobels bis zu den Wolfs, die dort, und jetzt kommt, ich habe das im Stiftungsrat schon hinterfragt, habe keine plausible Antwort bekommen. Ich habe nämlich die Frage gestellt, was ändert sich zu dem Transparenzbericht des Vorjahres, der ja tagelang schlagzeilenmäßig eigentlich durch die Medien, und zwar zu Recht, kritisiert worden ist, welche Gehälter dort, 35.000 Euro netto und so, ist ja alles unfassbar, auf Kosten der Gebührenzahler. Und ich habe gefragt, wird sich der vom letzten Jahr, Ostersonntag, in diesem Jahr, 31. März, ob sich da was ändert? Und man konnte ihm noch keine Antwort geben. Natürlich wird sich was ändern, die werden noch mehr kriegen.
Ach so,
ja. Ich wette, dass die Beträge höher sind als im Vorjahr, weil niemand, vom Generaldirektor abwärts, und diesen Vorwurf muss man machen, hat sich ein Jahr lang darum gekümmert, diese Gehälter runterzufahren. Mit einer neuen Gehaltspyramide, mit Verhandlungen mit jedem Einzelnen. Ich hätte jeden Einzelnen hergeholt, der gesagt, pass auf, das geht nicht, verzicht drauf oder du kriegst keinen Vertrag mehr. Das ist die Lösung. Und dann hätte sich vielleicht recht bald einmal gelöst, auch dieser Supervertrag des Herrn Armin Wolf, der stellvertretender Chefredakteur im ORF ist, in der höchsten Gehaltsklasse, aber kein Chefredakteur über sich hat. Das musst du mal auch überlegen. Eine damalige Idee des Herrn Wabitz, der den Herrn Wolf da quasi auf Rosen betten wollte, der auf roten Rosen natürlich, und der diese Macherleukes mit ihm vereinbart hat. Das ist ja unfassbar. Welchen Unternehmen gibt es das? Der macht einen Stellvertreter, weil du kommst in eine höhere Gehaltsklasse von keinem, der ober ihm ist. Das gibt es überhaupt nirgends auf der Welt. Das muss sofort beendet werden. Diese Schacherei von Posten, Geld, von Einfluss, die da im ORF herrscht, muss beendet werden. Und ich bin schon sehr gespannt, was am Montag passieren wird und welche Supergehälter, die wieder schlagzeilenmäßig und titelseitig und zwar wieder zurecht veröffentlicht werden, weil dieser ORF nicht spart. Er spart nicht, er hat das Geld mit beiden Händen zum Fenster raus für 8 Millionen Portierlosch, für 23 Millionen Haushaltsabgabe, nur die Umsetzung. Und am Ende auch für diese Supergehälter von bis zu 35.000 Euro im Monat. Und dann soll ich nur einmal einer sagen, der ORF hat zu wenig Geld.
Also ich bin nicht mehr Mitglied im Aussichtsrat des ORF. Ich finde, wir haben das da immer diskutiert, wenn andere Konzerne aus wirtschaftlichen Gründen bei den Gehältern des Managements Reduktionen vornehmen oder wenn jetzt die Regierung sagt, das muss gespart werden, dann glaube ich, muss in einem Öffentlich-Rechtlichen das auch überdacht werden. Da bin ich komplett der Meinung, wie man das immer. Einkommenspyramide, das ist das, was wir damals im Parlament eingeführt haben. Genau. Das meiste soll der Bundespräsident verdienen.
Solange und dann zumindest solange sie aus Zwangsgeldern, wenn sie privat sind, können sie zahlen, was wollen. Aber solange der Zwangsgebührenzahler das backt.
Ich bin aus demokratischen Überlegungen der Meinung, sie sollen ruhig auch eine Art von Abgabe, Haushaltsabgabe, was auch immer es ist, bekommen, damit nicht da drinnen die Elon Musks und wie die alle heißen, dann einmarschieren und dann dort ihr Programm machen. Da bin ich dagegen, ich will das nicht, ich will nicht haben, dass wir sozusagen, wir haben Private und wir haben einen Öffentlich-Rechtlichen. Die müssen wirklich miteinander auskommen und die müssen beide wirtschaftlich die Möglichkeit haben.
Da bin eins kann ich da garantieren, der Elon Musk geht allein aus wirtschaftlichen Gründen keinen Versager, keinen einzigen, so viel zahlen wie am ORF.
Da müssen Sie jetzt zum Beispiel drei Leute aus der Regierung raushauen, die über das Bombardement im Jemen auf dem Handy diskutiert haben. Das sind Versager.
Ah, gut.
Ja, sage ich dann nur. Also wenn wir schon über Versager reden, dann und dann gleich das Management von seiner Tesla-Autoproduktion, die in
aber komischerweise so verdient der Götter
auf 49% abgerasselt ist. Wen haut er da?
Bleiben wir beim ORF.
Nein, ich sage schon nur, wenn wir das schon breit diskutieren, dann diskutieren wir es breit. Also da bin ich der Meinung, muss auch der ORF mitmachen. Das würde seinem Image nützen. Aber noch einmal, es sollen österreichische Unternehmen sein. Darf ich das noch schnell sagen? Ja? Das, was ich, warum ich da sitze, und das heißt auch nicht nur Österreich, es ist auch Österreich. Ja? Und das finde ich ist das ganz besonders Tolle an dem ORF24 und an der Zeitung da und wie die da erfolgreich agieren. Und ich bin der Meinung,
nur im Gegensatz muss sich der Sender selber finanzieren.
Ja, danke für die. Ja. Danke.
Und nicht aus Zwangsgebühren
gehen. Das ist ja das Wesen des dualen Systems. Es gibt die, die sich selber finanzieren. Aber wenn er einen öffentlichen Content hätte, der relevant ist, kann man auch darüber nachdenken, dass die Privaten unterstützen.
Macht nur die Regierung gerade nicht. Aber es ist
das Gleiche ist beim ORF.
Ja. Gut, weil wir uns selber finanzieren müssen, vielen Dank,
muss man Werbung jetzt
eine Werbung machen, genau, weil da auch immer wieder welche fragen, warum eigentlich so viel Werbung bei uns läuft, eben weil wir im Gegensatz zum ORF keine Haushaltsabgabe bekommen, deswegen gibt es jetzt eine kurze Werbeunterbrechung, dann geht es hier gleich weiter mit den aktuellen Nachrichten und morgen haben wir dann die Umfrage der Woche, die wird spannend und die diskutieren wir dann im Wahlbarometer wie jede Woche auch wieder mit Peter Westenthaler und Josef Czapp.